Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Kannst du Raben leiden oder Krähen? Raben und Krähen sind ja für gewöhnlich in unserer Gesellschaft so ein bisschen, negativ behaftet, nicht? Spätestens seit dem Film Die Vögel oder irgendwie sind es so aus der alten Kultur heraus so wie Leichenvögel oder Totenankündiger oder so etwas. Aber in Wirklichkeit haben die Raben viel mehr mit uns zu tun, als wir denken. Ich finde Raben, also Rabenvögel an sich faszinierend. Und deswegen will ich dich heute mal ganz kurz mit auf eine kleine Reise nehmen, wie ich mich an dieses Thema herangearbeitet habe. Denn wir haben zwei Nebelkrähen bei uns im Labyrinth. Das heißt, also, die kommen immer mal wieder in der Akademie vorbei und schauen, was es Neues gibt. Wir haben ihnen auch Namen gegeben, also Eddie und Gerlinde. Und weil die nun so oft da sind, ich gesagt, Mensch, ich habe doch mal gehört, dass das auch sehr intelligente Tiere sein sollen und habe mich dann also damit beschäftigt, was man daraus überhaupt rauskriegen könnte. Also du kannst mir sozusagen beim Lernen zugucken. So, also ich habe dazu ein Buch mir besorgt. Das nennt sich Die Raben. Oder überhaupt nur Raben von Thomas Bugnan. Das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz und sozialen Fähigkeiten. Und wenn man dieses Buch liest, sicherlich, das hat ein Forscher geschrieben, also der sich mit Grundlagenforschung beschäftigt, beziehungsweise mit dem Verhalten von Raben, da merkt man, wie viele Parallelen es wirklich zu uns Menschen gibt. Das ist unglaublich. Also sicherlich, also vielleicht müssen wir da erstmal nochmal anfangen. Also was sind da überhaupt Rabenvögel? Also man kennt ja diesen Kolkraben, das ist der ganz große, das ist übrigens der größte Singvogel in Mitteleuropa. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch einen größeren gibt auf der ganzen Welt, aber Kolkraben, nicht diese, also wirklich, die sind ja schon fast so groß wie Greifvögel. Dann gibt es natürlich die Krähen und davon gibt es ja gleich mehrere Sorten. Also die häufigsten sind die Saatkrähen, die sind so total schwarz und haben so einen komischen Ansatz vom Schnabel. Und die Nebelkrähen, und wir haben unsere beiden, Eddie und Gerlinde, das sind übrigens Nebelkrähen. Und dann gibt es die Elstern, die gehören auch zu den Rabenvögeln, die Dohlen. Ich finde die besonders hübsch, das sind so kleine Krähchen. Also die haben einfach einen kürzeren Körper, sind auch ein bisschen flinker. Ich habe damals mal gesehen, wie die sich in solche Aufwinde gestürzt haben am Sentes in der Schweiz. Das sind die Alpendohlen gewesen. War irre. Also die haben sich sozusagen wie so einen Sturzflug runter und dann haben die sich in diese Thermik geworfen und die Thermik jagte die dann wieder nach oben und dann, also die haben regelrecht gespielt. Naja, und dann gehören ja auch noch die Häher dazu, also die Eichelhäher und die Tannenhäher. Auch bei den, also Eichelhäher haben wir ja bei uns im Garten immer mal wieder, das ist manchmal ganz gut, manchmal nicht ganz so gut, weil die sich auch ganz gerne an den Nestern von anderen Singvögeln bedienen. Aber sie sind natürlich wunderschöne Vögel. Und Tannenhäher, die habe ich erlebt, auch in der Schweiz, im Sentes. Nicht im Sentes, das war am Aletschgletscher, wo die nach uns mit Tannenzapfen geworfen haben. Also vielleicht heißen sie auch deswegen Tannenhäher. Ja, also das sind die Vögel, die gehören alle zur großen Gruppe der Raben. So, was fällt bei denen auf? Also erstmal, dass sie natürlich kaum bunt sind, also außer die Elstern, das ist schwarz-weiß, ne? Und die Heer sind natürlich besonders bunt. Okay, also die schon, aber alle anderen, da dominiert halt grau und schwarz und ja. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist das auch so ein schillerndes Schwarz, also das leuchtet natürlich auch nicht. Und die Krähen selber haben aber einen Schnabel, der zwar relativ kräftig ist und mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Also sie stellen ja damit sogar Werkzeuge her. Das ist ja zum Beispiel einer der Beispiele, wo man also Intelligenz festmachen kann. Aber sie haben nicht so einen starken Widerhaken wie zum Beispiel Greifvögel und erst recht keine Zähne. Und infolge, weil sie aber Aasfresser sind und daher vielleicht auch dieser negative Touch, den wir so zu Raben haben, können sie eigentlich nicht von sich aus zum Beispiel ein Wild fangen, um es dann zu verspeisen, einfach weil ihre Schnäbel dafür nicht gemacht sind. Sie brauchen also immer Mithelfer und müssen dann also geschickt dem Wolf oder dem Fuchs oder dem Bären einen Teil von einer Beute irgendwie abluchsen. Was ich zum Beispiel auch rausgefunden habe, ist, dass es Augentiere sind, dass die unglaublich gut schauen können. Sie haben übrigens eine Art von Zapfen mehr als wir. Also wir haben ja also die Farbzapfen, nicht? Also die Stäbchen sind ja für hell und dunkel. Das haben die natürlich auch. Aber die haben noch einen Zapfen für ultraviolett. Das heißt also, sie sehen wahrscheinlich bestimmte Dinge ganz anders als wir. Ja, auf jeden Fall, wenn man so Eddie und Gerlinde betrachtet, dann ist das immer ein Fest für mich. Also vor allen Dingen ihre Neugierde. Also wenn ich zum Beispiel am Labyrinth irgendwie was gebaut habe, wir haben ein paar neue Pflanzen eingesetzt, wir haben ein paar Kräuter gepflanzt, dann dauert es genau 5 Minuten und dann durchschreiten sie das Labyrinth. Also die hüpfen nicht wie andere Vögel, aber sie schreiten dann dadurch. Das sieht immer so aus, als wenn sie beide ihre Flügel nach hinten hinter dem Rücken verschränken, um dann rechts und links zu schauen, was da neu ist. Und dann stochern sie ein bisschen mit ihrem Schnabel so und sagen, aha, das ist hier neu. Ah, was ist das für eine Pflanze? Zitronenverbene, haben wir bis jetzt ja auch noch nicht hier in der Gegend gehabt. Also so ungefähr sieht das wirklich aus. Also was ich auch faszinierend finde, also es gibt nur ganz, ganz wenige Tiere generell auf der Welt, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Also eine Katze kann das zum Beispiel nicht. Wenn eine Katze in den Spiegel guckt, dann sieht die eine andere Katze und ein Hund genauso. Aber Raben zum Beispiel, die merken ganz genau, wenn hier irgendwas, die sehen sich im Spiegel und begreifen, dass sie das selbst sind. Zum Beispiel, wenn irgendeine Feder nicht richtig sitzt oder so. Sie lernen auch unglaublich schnell. Ja, also man kann ihnen auch Kunststücke beibringen. Also auch Raben können Sprachen imitieren. Also sie können auch so ähnlich wie Stare. Die Stare können ja auch ein Handy klingeln zum Beispiel nachmachen. Und die Raben lernen zu sprechen. Nur dass wir dieses Sprechen nicht so richtig verstehen, oder? Also Raben geben sich offensichtlich auch Namen. Wobei in dem Buch hier, da ist nicht so die Rede davon, aber ich habe das schon mal woanders gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Aber zum Beispiel sagen, Achtung, da hinten ist Futter, wer kommt mit, ich brauche mal noch ein paar Mitstreiter. Wenn zum Beispiel da eine Futterquelle ist und zwei ansässige Raben, wie zum Beispiel unsere beiden, Eddie und Gerlinde, wenn die jetzt da sind, dann brauchen die anderen Fremden haben, denn Gerlinde und Eddie, das ist ja deren Revier jetzt hier, unser Labyrinth, nicht? Wenn da jetzt was Tolles ist, dann ist es ihrs eigentlich. So, jetzt würde da vielleicht ein toter Hase liegen, so zum Beispiel, ja? Vielleicht in der Nähe ist da ein Kaninchen überfahren worden oder irgendwie so etwas. So, und jetzt brauchen die anderen mindestens 10 andere oder 9 andere Mitstreiter, also die Orientierung ist so eher auf 10, um jetzt die beiden auszutricksen. Das heißt also, sie gehen ran, dann schicken die beiden, scheuchen die weg, sagen, nee, das ist unser Hase hier das essen wir schon schön alleine auf. Aber wenn es denn 10 sind, und das wissen die, dann haben sie eine Chance und dann fliegen die zu 10 ein und dann haben meine Beten hier nicht mehr allzu viel zu sagen. Ja, aber so wie sie dann am Futternapf sind, also an der Futterquelle, dann ist wieder jeder sich selbst überlassen. Also dann gibt es dann wieder keine Freunde mehr. Aber bis dahin haben sie eine Koalition gebildet. Sind auch in der Lage, Gesten zu erkennen. Das ist auch ein ganz hoher Grad von Intelligenz. Also es ist nicht nur so, dass sie sehen, aha, da steht ein Mensch, sondern wie ist der drauf? Selbst das merken die, ob der aggressiv ist oder nicht. Sie merken sich das übrigens auch bis zu 6 Jahre lang. Also man hat ein Beispiel da gebracht in dem Buch, dass jemand, also es war so ein Experiment, und da war irgendein toter Rabe, den hat derjenige getragen, weiter nichts. Ja, und da wussten die, aha, das ist der Böse, der hat einen Raben getötet und der wurde 6 Jahre lang anders behandelt von den Raben in der Voliere als jeder andere Mensch. Also sie haben sich das ewig lange gemerkt und offensichtlich auch diese Informationen weitergegeben, denn irgendwann waren dann auch mal welche dabei, die das gar nicht wissen konnten. Und dann hat der den, haben denen das weitererzählt wahrscheinlich. Ja. So, Raben sind einerseits Einzelgänger, aber andererseits, wenn sie dann einen Partner finden, dann sind sie auf ewig in der Regel zusammen. Also sie sind monogam. Das merkt man auch, wenn die sich kraulen gegenseitig oder irgendwas Gemeinsames machen. Sie würden auch über ihren verstorbenen Partner trauern. Also auch das macht man so ähnlich wie Elefanten. Innerhalb der Rabengesellschaft gibt es natürlich eine Ranking, eine Rangordnung. Und deswegen ist es ganz wichtig für die jungen Raben, relativ bald Beziehungen aufzubauen. Also die Raben, die so kommunikativ sind und sich mit den richtigen Leuten zusammentun, und da merkt man ja wieder, ach, so ganz unähnlich sind sie uns wirklich nicht. Wenn sie mit den richtigen Leuten zusammentun, dann werden sie auch relativ schnell im Ranking hochgestuft. Also sie pflegen Freundschaften, das kann männlich und weiblich sein, das ist egal. Und manche werden halt Paare. Und auch interessant ist, die Forscher haben nicht rausgefunden, sind sie nur sesshaft oder wandern sie. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also einige von ihnen bleiben und andere ziehen einfach weiter, sind so kleine Vagabunden, Globetrotter, mal hierhin, mal dorthin, kommen aber auch wieder zurück ins Tal, wo sie vorher waren. Naja. Also, was fressen sie? Allesfresser. Ich habe aber schon gesagt, am liebsten Fleisch, also eigentlich Aas. Ja, also, und je besser das schon angefault ist, desto schöner ist es für die. Aber meistens ist es ja so, die Futterquelle ist doch recht groß und dann müssen sie ihr Futter verstecken. Das machen sie. Und das lieben die über alles. Gleichzeitig sind sie da mal also wirklich Meister darin. Man hat also herausgefunden, Wenn die zum Beispiel jetzt, so wie Eichelhäher ja auch, Eichelhäher, die sammeln Eicheln, fressen natürlich nicht so viele, wie sie finden können, und dann verstecken sie die. Eichelhäher sind ja von Forstleuten sehr angesehen, weil die den Wald verjüngen. Denn die finden ja nicht alle Eicheln wieder, aber sie haben ein unglaublich gutes Gedächtnis, also ein räumliches Orientierungsvermögen und ein Kurz- und Langzeitgedächtnis. Sie wissen also schon, wo ihre Eicheln irgendwo versteckt sind. Und bei Raben ist es also ähnlich, also bei Kolkraben oder bei Krähen oder bei Dohlen und so weiter. Sie würden das also kurz mal einbuddeln und dann zum Beispiel einen Stein drauflegen und sagen, aha, hier drunter ist es oder so. Nicht? Also, aber es ist viel mehr. Sie wissen ja darum, dass andere Raben also ihr Zeugs verstecken. So, wenn jetzt also zum Beispiel so eine Krähe nun an der Futterquelle nicht so zum Zuge gekommen ist, dann kann sie ja trotzdem satt werden, wenn sie nämlich jetzt die Verstecke der anderen mitkriegt. Und weil die das wiederum wissen, dass die sie beobachten, täuschen sie. Sie tun so, als wenn sie, ja, also ich habe überhaupt gar nichts und ich werde auch jetzt hier gar nichts verstecken. Aha, hier ist ein Stein, Und während der ganzen Zeit beobachten sie sozusagen den Beobachter. Und wenn der jetzt so tut, als wenn, ja, also ich bin hier nur auf dem Ast und ich sitze hier rum und ich sehe dich auch gar nicht. Also ich sehe auch gar nicht, dass du irgendwas verstecken willst, also bei bestem Willen. Also außerdem ist es ja viel zu weit und ich habe auch gar nicht so eine guten Augen und so. Naja. Und wenn die sich also gegenseitig dann beluchst haben und sagen, okay, und irgendwann versteckt der das, dann fliegt derjenige, der Verstecker, dann natürlich wieder irgendwo weg auf einen Ast und beobachtet, ob der andere das beobachtet hat. Was macht der jetzt? Wenn der jetzt zu seinem Versteck fliegt und dann das plündern will, dann würde es aber Feuer geben. Ja, also das, ja, und das Witzige ist wirklich, die sind in der Lage, das auszuhalten, bis der andere wirklich weg ist. Das heißt also, es gibt ja so einen Marshmallow-Test mit Kindern, also die so 5, 6 Jahre alt sind, und dann der sagt, hier, pass mal auf, wenn du jetzt, du hast ja hier ein Marshmallow, wenn du aber dieses Marshmallow liegen lässt und eine halbe Stunde wartest, ich komme demnächst nochmal, und wenn du das geschafft hast, dann kriegst du noch einen zweiten. Und ganz viele haben es nicht geschafft, die haben also das zwischendurch aufgegessen, die sind bald wahnsinnig geworden. Und andere, die es dann geschafft haben, da wurde dann analysiert, ja, die sind besonders intelligent und die sind nachher auch später viel erfolgreicher im Leben gewesen. Also dieses Aushalten, nicht sofort dem inneren Drang zu folgen, das Ding aufzuessen. Und so ist es auch bei den Raben. Die sind wirklich in der Lage, oder die lernen das auch im Laufe ihres Lebens, Dinge auszusitzen. Also Geduld zu haben. Ganz hoher Grad von Intelligenz. So, und dieses Verstecken selber, das haben wir auch schon im Labyrinth beobachtet, wie denn also wirklich, wenn ich zum Beispiel etwas auslege, also ich manchmal habe ein paar Futterkrümel, also weiß ich, ein Stückchen Kuchen oder so, und dann lege ich das hin. Und dann brauche ich nur kurz drauf zu warten, dann sitzen die schon auf dem Zaun und sind so 20, 30 Meter weg und schauen. Und ich tue so, als wenn ich, oh, ich habe das jetzt, ja. Und innerhalb von kürzester Zeit sind die denn da und beobachten das, ja, und ja, das scheint was zu sein, also ich glaube, ich nehme das jetzt mit. Genau. Manchmal nehmen sie es aber mit und verstecken das wieder an anderer Stelle. Und das ist das, was besonders ist. Also ich finde das toll, also dieses Tricksen und Verstecken. Vielleicht kommt ja daher auch der Begriff, die diebische Elster. Denn Elstern klauen ja offensichtlich was. Bei meiner Tochter haben sie mal von einer Wäscheleine einen Schlüpper geklaut. Also gut, okay. Das. Aber sie nutzen tatsächlich diese Dinge auch zum Tauschen. Also das ist wirklich so, dass die zum Beispiel irgendwelche Gegenstände, die sie natürlich niemals fressen würden oder so, die sagen, guck mal hier, ich habe hier was Schönes, Buntes, gibst du mir dafür ein Stückchen Fleisch ab oder irgendwie so. Oder man baut damit Beziehungen auf. Guck mal hier, ich habe dir was Hübsches mitgebracht, habe ich bei Penny gekriegt oder bei Kaufland. Naja, und vor allen Dingen, sie lernen durch Spielen. Also fassen wir mal kurz zusammen, was mich da an dieser ganzen Geschichte so fasziniert hat. Also erstens natürlich, das wäre toll, wenn man verstehen würde, wie die sich untereinander unterhalten. Denn sie haben mindestens 10 Standardrufe, womit sie sich normalerweise, die alle Krähen und Raben verstehen, auf der ganzen Welt wohl. Aber sie haben dann natürlich auch spezielle Rufe, die sie sich selber aneignen und die sie vielleicht schön finden. Und sie lernen ihr ganzes Leben lang. Also nicht nur im Jugendalter, sondern ihr ganzes Leben lang. Also sie können das Verhalten von Menschen lesen. Das können einige Menschen nicht. Sie können täuschen. Sie sind unglaublich gute Beobachter und sie sind sehr gesellig. Haben ihr Ranking, die können sogar Politik machen. Ja, also wenn sie sagen, Mensch, wenn ich dem jetzt helfe, ich muss jetzt mit dem ein bisschen besser zusammen, dann hilft mir der auch wieder, wenn der blöde Fritz da kommt und mich wieder ärgert. Naja, also, was könnte denn daraus entstehen? Also ich würde sagen, Mindmap, oder? Also, vielleicht schaut ihr in Zukunft mal ein bisschen anders auf die Raben und die Krähen, wenn ihr mal wieder sagt, was ist denn das für ein hässlicher Vogel? Herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Lob. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen erleichtern. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.